ARD Sounds.
Hello everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und herzlich willkommen auch von mir, Ingo Zamperoni, Moderator der ARD Tagesthemen. Und Jeff, ja, ein großes Jubiläumswochenende liegt hinter uns. Feierlichkeiten, Land auf, Land ab, überall, Barbecue, Feuerwerk, 250 Jahre USA, der Jahrestag, der 4. Juli, der Jahrestag der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung 1776. War schon ein großer Feiertag und auch wenn das Sternenbanner natürlich überall zu sehen war und omnipräsent war, so wettermäßig stand in Washington DC zumindest, in der amerikanischen Hauptstadt, stand das nicht so ganz unter einem guten Stern, denn erst war eine unfassbare Hitze da, das so sehr, dass diese traditionelle Parade, die dann immer stattfindet, entlang der Mall ausfallen musste. Es war einfach zu heiß, man hatte da Angst, dass die alle umkippen würden. Und dann war die große Rede von Donald Trump und das große Feuerwerk wurde verschoben am Abend, weil, und wir kennen das ja aus unserer Zeit aus Washington, ein solches Gewitter drohte, das am Ende dann gar nicht so heftig war, aber es hat zumindest dafür gesorgt, dass die Rede und das Feuerwerk wirklich mit einer ganz schönen Verspätung erst stattfinden konnten.
Also mit so vielen Leuten auf diese National Mall, das ist eine groß offene Fläche, wo so viele Leute stehen, das ist dann zu gefährlich in so einen Sturm. Aber du hast recht, das ist nichts Neues. Also wir kennen diese Hitze von der Sommer in Washington. Es ist nicht nur heiß, aber auch immer schwül. Also diese feuchte Luft, wo man fängt sofort an zu schwitzen. Und dann genau dieser Sturm. Aber trotzdem, also die haben das geschafft. Ich habe mit Freunden in Washington gesprochen, die haben gesagt, also es war schon spät genug geplant um 23 Uhr. Aber als die gehört haben, dass es wird später als geplant. Die haben gesagt, naja, ich glaube, wir bleiben zu Hause und machen ein paar Sparklers in the driveway. Also, was heißt Sparklers? Die sind diese
Wunderkerzen.
Kleine Wunderkerzen, genau. Ja. Also haben ihr eigene kleine Feuerwerk gemacht zu Hause und haben nicht gewartet bis eins auf der
Ja, diese Gewitter, das kann ich mich auch noch gut erinnern, das sind fast schon Feuerwerke für sich. Das ist wirklich, man hat so apokalyptische Szenarien irgendwie am Horizont, wenn es so dunkelgrün, lila fast schon wird, der Himmel und dann die Blitze zu Das lädt sich dermaßen auf durch diese hohe Luftfeuchtigkeit und die Hitze. Ja, das war dann klar, dass man da sagen musste. Aber es war auch irgendwie kurios zu sehen, wie da Tausende dann in die Museen oder irgendwo sich verstecken mussten. Und danach hieß es, kommt alle. Aber es waren trotzdem dann eben viele da. Und dann gab es ja das große Feuerwerk. Und ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass ich ein großer Fan bin von Feuerwerken. Das war wirklich spektakulär. Es war als das Größte in der Geschichte angekündigt worden. Weiß ich nicht. Das Problem bei solchen riesigen Feuerwerken ist, und das war da jetzt auch wieder, dass spätestens nach einer Viertelstunde oder nach 20 Minuten solche Rauchentwicklung auch ist, dass man quasi da nur noch im Nebel irgendwas blitzen sieht und man es gar nicht mehr so sehr genießen kann. Aber gut, das sind so die Nebenfakten. Dieses Wochenende auf jeden Fall ein riesiger Höhepunkt für die Feierlichkeiten, die ja das ganze Jahr über gehen und auch nach diesem 4. Juli werden in den USA hier und da noch Veranstaltungen sein. Es wird ein Autorennen in der Innenstadt von Washington geben im August. Also es gibt da Verschiedenes, aber das war natürlich der Höhepunkt. Und wir hatten das in der letzten Folge ja schon gesagt, Jeff, dass viele Künstler, die zu einem großen Konzert eigentlich antreten sollten, abgesagt hatten, weil sie sich nicht vor den politischen Karren spannen lassen wollten von Donald Trump. Und dann hat er gesagt, naja, die größte Attraktion der USA derzeit bin sowieso ich. Ja, aha, das kann man auch so sehen in gewisser Weise. Also, zumindest
kann er sagen. Und es ist, das ist keine Überraschung, aber das zu sehen ist ein bisschen traurig, finde ich.
Ja,
aber
gut. Auf jeden Fall hat er dann seine Rede mit Verspätung aufgrund des Wetters aber dann gehalten. Und wie fandst du diese Rede denn? War die dem Anlass würdig?
Was soll ich sagen? Also es war eine typische Trump-Rede. Ich habe das Gefühl, er kann nur eine Art Rede und das ist ein, wo er in Wahlkampfmodus ist. Er versucht, alles zu überzeugen, alles, was er geschafft hat, wie viel besser alles ist, seit er im Amtszeit ist. Was wirklich dieses Jahr ist ein bisschen schwer zu verkaufen, besonders in dieser Zeit, wo die Straße Hormuz ist offen oder geschlossen. Man weiß nie von Tag zu Tag eine Entwicklung. Das ist neu, seit er einen Krieg in Iran angefangen hat, wo die Spritpreise so hoch sind, Inflation steigt. Also es gab neue Studien, das sagen, Hungernot steigt in die USA. Und dann zu reden über, wie alles so viel besser ist, ja, es trifft nicht alle so gut, aber...
Wobei, ich muss einschieben, jeder Präsident hätte gesagt, wie großartig gerade alles läuft. oder? Das ist ein bisschen wie bei der State of the Union. Da verkauft auch kein Präsident und sagt, oh, Leute, alles Murks, sondern...
Ja, aber es geht nicht um seine Amtszeit und seine ja, Präsidentschaft. Punkt. Es geht um 250 Jahre amerikanische Geschichte. Und das würde irgendwas, das leicht zu verkaufen ist. Wie wunderbar dieses Land ist, was wir geschafft haben in 250 Jahre, die Höhe und Tiefpunkte. Also wie wir, also das war auch eine Möglichkeit für ihn, zu sagen, wir sind immer noch alle Amerikaner, so das Land zusammenzubringen. Wie wir wissen, er ist nicht so gut mit diese Task. Also er findet das schwer, eine Rede zu halten, das einigt Leute. Also aber spalten ist seine Spezialität. Aber gut, es geht nicht nur um Trump und sein Amtszeit und was er geschafft hat. Es geht um, was wir als Amerikaner geschafft haben, was das Land geschafft hat. Und daher, er hat auch darüber gesprochen. Er hat gesagt, dass wir sind ein Land, ne, so wo Meinungsfreiheit so wichtig ist, aber auch ein bisschen schwer zu verkaufen, wenn er ist ein Präsident, der so viel gemacht hat in die letzten 1,5 Jahre in seiner zweiten Amtszeit, das zu verkürzen. Also die Möglichkeit zu reden, wenn man sieht, wie er also Journalisten der Medien attackiert hat, also Komiker in der Late-Night-Sender, Universitäten, die Justizabteilung, also und so weiter. Aber gut, klar, das ist eine Rede, dass man trotzdem halten kann, wo man redet über die tolle Geschichte Amerikas, der Erfolg Amerikas, was so gut ist an das Land. Und ich finde deswegen, hat er auch angefangen, wie so häufig.
Ich wollte gerade sagen, so ein paar Punkte, also es waren Veteranen auf der Bühne, die Geschichte wurde, die Artemis-2-Mission, Astronauten waren da. Also ein paar von diesen Knöpfen, die man da drücken muss, hat er schon gedrückt.
Klar, hat er, weil es war eine vorbereitete Rede. Also wie so häufig, es gibt einen Plan. Er weiß genau, was er sagen soll. Er hat die zwei Teleprompters da, er liest davon, aber er kann nie einfach auf diese Teleprompter bleiben. Er muss immer ein bisschen improvisieren. Das hat er auch getan, als er über the rule of law, wir sind ein Land von
Rechtsstaatlichkeit.
Recht, genau. Und aber dann könnte sich nicht zurückhalten, hat gesagt, ja, die waren, also das geht nicht immer für mich, aber gut, so ist das hier. Also wie gesagt, er kann, he can't help it, er kann sich.
Was wiederum bei seinen Anhängern aber, und da waren ja auch wirklich viele auf der Mall auch da, die ihm zugejubelt haben, natürlich auch gut ankommt, muss man sagen.
Klar, also die Leute, die da waren und wollte diese Rede hören, sind Anhänger von Trump, die unterstützen der Präsident und die fand das bestimmt toll. Aber für viele andere Amerikaner, es gab ein Gefühl, dass er hat diese besondere Anniversary, diese besondere Jubiläum ein bisschen geklaut von alle Amerikaner, weil die haben das Gefühl gehabt, dass es war nicht für alle Amerikaner. Und deswegen, es gab eine von mindestens innerhalb meines Freundeskreises verschiedene Meinungen. Manche haben gesagt, nee, dieses Mal sitzen wir diese Feier raus, also wir machen was anders. Oder die sagen, wir feiern in unserer eigenen Art. Das ist
wir
immer
lassen
noch,
uns das nicht wegnehmen.
Ja, wir nehmen das zurück. Das ist immer noch unser Land. Es gibt immer noch viel zu feiern und wir tun das in unserer Art. Und das hat gar nichts zu tun mit, wie die Präsident in Washington feiert.
Ja, zumal auch so Sachen wie, er hat ja den Safe Act, den er ja unbedingt durchdrücken will, ne, wo es darum geht, dass die Wahlrechtsreform dazu führt, dass man noch mehr sich ausweisen muss, auch bei der Abgabe der Stimme im Wahllokal und solche Dinge, wo dann viele befürchten, dass das Millionen von Amerikanern und Amerikanerinnen erstmal beeinträchtigt. Also den will er ja unbedingt durchdrücken vor den Midterms. Und das hat da wirklich in dem Moment, gebe ich dir vollkommen recht, wirklich nichts zu suchen, dass das nochmal quasi rausgepackt wird und nochmal unterstrichen wird. Also das war... Ja, gleichzeitig kann man sagen, er ist sich da treu. Es wäre wahrscheinlich fast schon komisch gewesen, wenn er da jetzt so eine präsidiale Rede gehalten hätte, die man da quasi alle einigt und so. Und ich meine, das auf die vielen negativen Seiten der amerikanischen Geschichte. Ne, wir haben es in der vergangenen Folge angesprochen, Sklaverei, die Entrechtung der indigenen Völker, all diese Dinge. Ja, dass das da vielleicht nicht unbedingt auf der Bühne groß noch auseinander dividiert wird, okay, geschenkt. Aber eben, ja, dieses Einigende, wie du sagst, wobei aus seiner Sicht war es wahrscheinlich eine großartige Rede. Aber das ist ja alles, was er macht, aus seiner Sicht großartig.
Ja, also man kann nicht erwarten, dass er plötzlich anders wird. Ne? Schon in 2015, er hat gesagt, ja, wenn ich gewinne, dann würde ich mehr presidential sein. Und das ist immer noch nicht passiert. Ja. Er ist, wie er ist. Also ja. Und mehr kann man nicht erwarten. Insofern, es war keine große Überraschung. Aber trotzdem, wie immer, trotzdem enttäuschend.
Ein Ton, den er da gespielt hat, der in den letzten Tagen und Wochen immer mehr reingekommen ist, auch bei der Rede, die er am Tag zuvor ja an Mount Rushmore, wo er, glaube ich, gerne sich als fünften Präsidenten da neben den vier Köpfen in North Dakota sehen würde. Es war auch schön inszeniert mit Beleuchtung und allem, ganz festlich und um sich auch in dieser Geschichte zu sehen. Aber da hat er das schon mal anschwingen lassen und da in Washington auf der Mall bei der Rede hat er das auch nochmal betont, nämlich diese Warnung davor, dass die Kommunisten drohen. Das ist etwas, was so ein bisschen neuer ist im Sound von Donald Trump und es hat so ein bisschen, ja, fast schon eine Art Verzweiflung, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also er versucht, es ist wie so ein Testballon, mal gucken, ob das zieht. Er warnt jetzt davor, dass die Kommunisten das Land übernehmen. Er warnt vor etwas, von dem ich denke, dass das nicht wirklich droht. Ich meine, er spielt da so ein bisschen vielleicht auf seiner Basis. In den 50er Jahren erinnern wir uns, also wir nicht, wir waren noch nicht auf der Welt, aber man weiß, da gab es die McCarthy-Era, diese Hexenjagd nach vermeintlichen oder tatsächlichen Kommunisten in den USA und diese Red Scare-Szenarien. Allerdings war man da im Kalten Krieg gegen die Sowjetunion, gegen das System Kommunismus. Und wo er diese Furcht jetzt hernimmt, glaube ich, ist der Versuch, ja, durch Angst, durch Warnungen vor einer Bedrohung irgendwie die Wählerinnen wieder hinter sich zu bringen und Wähler. Aber es ist ein bisschen schräg. Ich weiß noch bei all unseren Drehreisen, wenn immer Trump-Anhänger gesagt haben, ja, wir wollen keinen Socialism, keinen Sozialismus. Und dann habe ich mich auch immer gefragt, naja, was ihr hier unter Sozialismus versteht, hat wirklich nichts mit dem zu tun, was wir auch jetzt in Deutschland kennengelernt haben. Aber Kommunismus ist ja, wenn man so will, nochmal eine Drehe weiter.
Ja, wie wir schon auch ein paar Mal gesagt haben, er ist ein Master Marketer. Und er, wie so häufig, wenn er eine Rede haltet, er guckt, er probiert irgendwas aus, wie du sagtest, zu sehen, also wir sagen throwing spaghetti at the wall. Ne? So er werft irgendwas und dann sieht, was bleibt. Was
man hofft, dass irgendeine Nudel hängen bleibt.
Bei der 2024-Wahlkampf war das Thema Einwanderungspolitik. Und dann haben wir gesehen in dieser Debatte, als er hat über Leute aus Haiti gesprochen, they're eating the dogs, they're eating the cats. Also diese Angst für Einwanderer. Und also J.D. Vance hat sogar gesagt, wenn er gefragt war in einem Interview, ja, was war da los? Wir alle wissen, dass sie essen nicht wirklich Hunde und Katzen. Und dann hat er gesagt, hey, weißt du was? Wenn wir eine Geschichte erzählen muss, ein bisschen Aufmerksamkeit von den Medien zu bekommen, dann tun wir das. Also einfach.
Egal, ob es stimmt oder nicht.
Ja, ich erzähle ein Märchen. Es ist mir egal, was der Wahrheit ist. Einfach, ich tue das und es ist mir egal. Insofern, dieser Kommunismus, wie du sagtest, ist throwing it back, ne, so die 50er Jahre und sieht, ob das vielleicht irgendwas ist, wo Leute, Gott, ja, oh, dieses, wir haben jetzt in New York eine Democratic Socialist
Bürgermeister. Genau, er macht es nämlich daran fest, dass bei den Demokraten in einigen Vorwahlen tatsächlich einige Kandidaten sich durchgesetzt haben, die der American Socialist Vereinigung irgendwie angehören. Und auch Mamdani, der neue Bürgermeister von New York, hat da auch sein Gewicht reingebracht und hat die auch gepusht, diese Kandidaten. Und das ist das, was er so als Schreckgespenst an die Wand malt. Und daher kommt das wohl, aber ja.
Aber komm, das ist so ein Stretch. Also mal sehen. Wir haben gesehen, auch vor 2 Jahren, als Joe Biden hat so viel über Demokratie in Gefahr. Das war ein Konzept, das so abstrakt war für viele Wähler. Also man kann über der Portemonnaie und über Spritpreise reden und das ist irgendwas, das konkret ist, was Leute verstehen, was direkt in ihr tägliches Leben hat irgendwas damit zu tun. Aber diese Demokratie in Gefahr oder die andere sind Kommunisten. Also ich frage mich auch, ob Leute wirklich, ob das so eine Angst ist, dass dann Leute haben würde. Aber auf jeden Fall, er greift an was. Wie du sagtest, the Safe Act, also die sind alle Teil von dieser Zweifel, also ein Versuch, dass der Gewinn von den Demokraten, die Momentum, das die Demokraten aufgebaut haben, zu stoppen.
Auf jeden Fall wundert man sich, denn das, was in den USA, wie gesagt, unter Sozialismus oder auch Kommunismus dann gesehen wird, hat nichts mit dem, glaube ich, zu tun, was wir hier in Europa darunter verstehen. Aber ja, mal sehen, ob ihn das irgendwie weiterbringt und ob er das irgendwann fallen lässt, weil er merkt, okay, das zieht nicht so wirklich. Aber das war schon ein Ton, wie gesagt, der interessant war, den zu spielen oder zu hören bei diesen Feierlichkeiten. Ein anderes Ereignis am Wochenende, das direkt erstmal nichts mit diesen 250-Jahr-Feierlichkeiten zu tun hatte, aber das auch die Aufmerksamkeit des Landes, wenn man so will, aber vielleicht auch weltweit gebunden hat oder auf sich gezogen hat, fand, Stichwort Mamdani, der hatte das auch schon mal so ein bisschen angedeutet, der Bürgermeister von New York, es fand in New York statt.
Also wir haben keine königliche Familie in die USA, aber vielleicht war das ein bisschen wie unser Royal Wedding. Der Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce. Und das ist ein bisschen Märchen mittendrin in New York, in Madison Square Garden. Also das klingt nicht wie die romantischste
Ort. Nee, so ein alter Betonklotz mittendrin in der Hauptstadt. Aber sehr clever gemacht, muss ich sagen. Denn es war klimatisiert in diesem heißen, heißen Sommertag. Am 3. Juli, am Vorabend des Nationalfeiertags. Und es war vor allen Dingen blickdicht.
Privat.
Genau.
Hauptsache, kein Drohnen, kein Hubschrauber könnten überfliegen und Fotos machen. Also die Gäste könnten direkt da reinfahren mit ihren großen SUVs und parken und ausgehen, ohne dass die Paparazzi dabei war. Also es war auf jeden Fall ein Privat nur für 1000 Gäste.
Ein der Inner Circle sozusagen.
Aber das hat nicht also die Fans gestoppt. Die waren zahlreich Fans draußen rund der Madison Square Garden herum. Mit der Hoffnung, dass sie würden die Brautpaar sehen oder ein paar Promis. Das haben die auch vielleicht eine oder der andere gesehen. Aber sonst kein Brautkleid, kein Kuss. Es gab draußen um der Garten herum ein paar Videowände, wo plötzlich steht Just Married und Just mit T und T, Travis und Taylor. Also, dann gab es bekannt, dass das Paar hat das offiziell gemacht.
Und zwar officiated, wie es dann immer so schön heißt, also die Zeremonie geleitet von Adam Sandler anscheinend, dem Comedian. Ja, vielleicht
wäre der so ein großes Familienmitglied oder Freund
keine Ahnung,
ist.
Aber ja. Also eine hohe Promi-Dichte, natürlich Sänger von Ed Sheeran bis Schauspieler Bradley Cooper, war eine Menge dabei. Aber wer weiß, vielleicht werden im Laufe der Tage und Wochen den Fans irgendwelche Bilder oder Szenen zugespielt werden. Oder es bleibt einfach privat. Was ich dann auch wirklich beeindruckend finde in gewisser Weise, dass sie sagen, nee, das orchestrieren wir so und wir regeln das alles. Aber die Stadt muss natürlich auch, muss man sagen, gut, die sind jetzt eine Menge auch Staus und Chaos gewohnt, aber es wurde ja weiträumig abgeriegelt von der Polizei, also es war schon ein großes Ding. Aber weil du eben Royal Couple gesagt hast, es ist schon ein bisschen lustig, da hat das Land vor 250 Jahren sich von der englischen Krone losgesagt. Und hat aber immer so eine Faszination, einerseits mit den Royals in England, also Trump allemal, aber auch insgesamt. Das läuft immer sehr gut, wenn ich in den USA am Kiosk oder an der Tankstelle diese ganzen Klatschblätter, da ist immer sehr viel Meghan und Harry, aber auch William und Kate und all diese Dinge. Und gleichzeitig gibt es immer so eine Sehnsucht, habe ich das Gefühl, nach solchen Royal Couples. Also die Kennedys beispielsweise. Oder
die Kennedys, würde ich sagen, sind die closest, das wir haben zu einer Art Royal Dynasty.
Aber auch durch diese Geschichte dann, also diese Dynastien, ja, die Bushs dann auch. Und wer weiß, vielleicht ziehen die Trumps jetzt auch eine Dynastie auf mit seinen Kindern. Aber finde ich schon kurios. Wobei in diesem Fall tatsächlich, also klischeehafter geht es ja kaum. Also das ist sozusagen America's Sweetheart einerseits. Also sie haben ja selber bei der Verlobung gesagt, eure Englischlehrerin heiratet den Sportlehrer. Und es ist tatsächlich wie in so einer Rom-Com. Ja? Also der Footballspieler.
Cheerleader and the Football.
Genau. Also es ist wirklich so, dass der Footballstar, der Hauptathlet der Highschool, kriegt das hübscheste, beliebteste Mädchen ab. Also
so ein Klischee.
Ja. Auch damit hat es die Faszination, aber klar, natürlich ist es, wenn die reichste Musikerin, die erfolgreichste Musikerin des Planeten mit einem der erfolgreichsten Footballer des Landes die Hauptsportart in den USA heiratet, ja, dann ist das natürlich ein Ereignis, das aber dann alles in allem relativ geräuschlos, wenn man so will, dank dieser Choreografie über die Bühne gelaufen ist. Ein anderes Ereignis, das derzeit über die Bühne der USA läuft und es ist ja in gewisser Weise auch Teil dieser 250-Jahr-Feierlichkeiten, ist die Fußball-Weltmeisterschaft. Und in den vergangenen drei Wochen haben wir uns fast schon ein bisschen gewundert, Jeff, ne, dass Donald Trump, anders als man das vielleicht erwarten konnte, sich relativ zurückgehalten hat. Er war bei keinem Spiel bislang gewesen, er hat jetzt auch nicht groß kommentiert oder so. Also, dass er diese Bühne so noch nicht genutzt hat, obwohl klar ist, dass er am 19. Juli zum Finale mit Sicherheit dabei sein wird und dann auch die Trophäe wohl überreichen wird. Aber bis hierher. Jetzt hat er sich offenbar doch eingemischt. Und das sorgt für eine Menge Aufregung und Empörung. Denn beim Sieg im 16. Finale der USA gegen Bosnien-Herzegowina, 2:0 haben die US-Jungs da gewonnen, gab es eine rote Karte gegen den Stürmer der USA, Folarin Balogun. Und diese rote Karte, die USA haben dann zwar trotzdem gewonnen, in Unterzahl zu Ende gespielt. Diese rote Karte führt in der Regel dazu, wie bei den meisten roten Karten, dass man danach für ein oder zwei, je nach Schwere des Fouls, Spiele gesperrt ist. Und kurz nach dem Spiel gab es ein Telefonat von Donald Trump mit FIFA-Chef Gianni Infantino. Es wird eben berichtet, dass Trump da wohl sich dafür stark gemacht hat, dass diese rote Karte irgendwie zurückgezogen wird oder irgendwie aufgehoben wird. Und tatsächlich hat die FIFA jetzt am Wochenende Balogun erlaubt, beim heutigen Achtelfinalspiel gegen Belgien auf dem Platz zu stehen. Das ist extrem ungewöhnlich. Das letzte Mal, dass es so etwas gab, war bei der WM 1962, als ein brasilianischer Stürmer Garrincha rot sah im Halbfinale und dann trotzdem, nachdem die brasilianische Regierung sich dann eingemischt hat, dann doch im Finale spielen konnte. Brasilien wurde Weltmeister etc. etc. Aber seitdem ist das eigentlich so nie wieder passiert. Und jetzt muss man sagen, laut FIFA-Statuten, Artikel 27 des FIFA-Codes, ist es sogar theoretisch möglich, dass das Schiedsgericht der FIFA oder wie auch immer sagt, okay, die wird abgewandelt, die Strafe in eine Bewährung jetzt. Aber natürlich ist das ein Riesenaufreger, denn man fragt sich, hat da jetzt Trump sich eingemischt? Und wir wissen ja um die Nähe zwischen Infantino und Trump, Stichworte Friedensrat, Stichwort Friedenspreis. Die FIFA hat im Trump Tower an der Fifth Avenue in New York ihr Büro in den USA. Also da sind so Verflechtungen. Ja, und jetzt ist die Aufregung groß. Die Belgier sprechen von einem April-Scherz und viele fragen sich, was passiert jetzt?
Ja, also eigentlich FIFA hat gesagt nach dem Spiel, dass man kann es nicht ändern. Es war, wie es war. Insofern war das eine große Überraschung. Besonders als Trump auf Truth Social geschrieben hat, thank you FIFA for doing what is right. Danke FIFA für tun, was richtig ist. Und das war eine große reversing a great injustice. Also die haben das, danke für die Korrigierung, sagte Trump. Eigentlich, Mann, ich muss sagen, es ist so enttäuschend, weil ich habe auch von bevor diese WM, also du hast einen Film zu Sport und Politik gemacht, ich habe von vielen Kommentar gehört, ja, es wird so schlimm sein, es wird, Trump wird das benutzen, er wird sich inszenieren, er wird es politisieren, es wird Eisagenten überall vor der Stadion geben, es wird Chaos sein, es wird nicht gut organisiert. Und ich hatte das Gefühl, mindestens von was ich gesehen habe von hier, dass bis jetzt ist es ziemlich gut gelaufen. Also Trump ist, wie du sagtest, ziemlich außerhalb geblieben. Also die Fans, wir haben diese tolle Geschichte gehört über wie die haben kulturelle Austausche gehabt. Wir haben über Freddy, der deutsche Fan, wie er
und die USA Norweger, bewundert. Die rudern am Times Square.
Die rudern, wie die tanzen zusammen in die Straße, wo die trösten auch einander. Ganz tolle Geschichte überall. Also Geschichte von Kap Verde, was für ein Spiel am Wochenende.
Gegen und Argentinien, ja, Hammer.
David gegen Goliath, Moment. Und trotz, dass die verloren haben, war das ein unglaublicher Moment. Einfach die tollste Tor in die ganze Turnier. Aber dann kommt diese Entscheidung von FIFA und das ist, man kann das nicht anders sehen, als Trump hat sich involviert, er hat Druck gemacht. Ich meine, wir haben schon die Beziehung zwischen diesen zwei Männern und man kann nicht das anders sehen als ein Druck, als von ein politischer Druck, dass Infantino nochmal gibt Trump, was er will. Und das schlimmste Teil ist, dass also alle waren ziemlich begeistert von dieser US-Mannschaft. Die sind so weit gekommen und es gab so viel Begeisterung für Soccer, für,
in den USA, für meinst du,
Fußball, ja. Unter amerikanische Fans. Und das ist nicht immer der Fall. Das ist ziemlich selten. Wir wissen, dass es gibt so große Sport. Wir haben in der letzten Folge gesprochen über die Baseball, Basketball, Football, was auch immer. Also dass dieses Mal wir sehen, wie Fans kommen von überall und sind richtig involviert. Und jetzt, es ist gefühlt wie, wenn die gewinnen, heute Abend ist das Spiel gegen Belgien, dann ist es nur weil die cheated, weil die geschimmelt haben. Und das würden die einfach Ei auf ihr Gesicht haben. Und das ist,
sie würden was?
Die würden Ei auf ihr Gesicht, die würden Egg on their face haben. Ach weil
so. Das ja, haben wir noch nie gehört, die Redewendung.
It's a stain. It's eine,
ach so, okay.
Eine, ja, es ist, alle würden immer denken, ja. Also haben die nur gewonnen, weil. Mhm. Die Einzige, was die tun kann jetzt, ist, dass Balogun bleibt auf der Bench und spielt nicht auf der Bank.
Ja, also, im Deutschen würde man sagen, es hat ein Geschmäckle.
Es hat ein Geschmäckle? Was ist ein Geschmäckle?
Ja, das ist schwäbisch angehaucht. Ne? Es hat so einen Geschmack, so einen Beigeschmack, so einen faden Beigeschmack. Und dann sagt
ein Aftertaste, würde man
genau,
sagen.
Genau, genau. Ja. Ja, es hat ein Geschmäckle. Es hat kein Ei Bad im Gesicht, sondern ja. Es hat ein Geschmäckle. Aber in der Tat, es schwebt jetzt so darüber. Ne? Mhm. Nehmen wir an, Fallon Balogun schießt vielleicht das Siegtor gegen Belgien. Ja. Dann wird es immer so, naja klar, ihr habt das ja so durchgedrückt. Ja. Wenn er spielt, wird immer dieser Zweifel mitschwingen. Und das ist irgendwie schade, ne? Dass das jetzt so. Es und vor allen Dingen, öffnet, so wie heißt das so schön, es öffnet da so eine Box für, was machen jetzt zum Beispiel die Engländer, die diese epische Schlacht gegen Mexiko im Aztekenstadion jetzt gewonnen haben mit 3-2. Da ist auch ein Engländer mit roter Karte vom Platz gestellt worden, Gerald Kwanza. Sagen die jetzt auch, Moment, das war ja nicht mit Absicht, der Ball hat ihm das Bein so ein bisschen hochgeschoben, deswegen ging die Sohle gegen das Schienbein, das sah dann in der Zeitlupe brutal aus, aber war ja gar nicht so absichtlich. Und es gibt auch Leute, die sagen, ja, das Foul von Balogun war auch nicht so hart, das sah übel aus, aber war auch nicht mit voller Absicht oder so. Insofern, wie gesagt, rein rechtlich mag das okay sein, was die FIFA da jetzt gemacht hat. Und aber es ist halt.
Ja, wir reden hier in Deutschland immer noch von der Tor von Jonathan Tah. Und ob das.
Ja, und vor allen Dingen auch Lionel Messi hat in einem Vorrundenspiel auch ein ähnliches Foul begangen, auch mit der Sohle auf den Unterschenkel und hat das, da hat der VAR, ja. Und das ist ja durch den VAR dann auch nochmal bestätigt worden, hat er nicht eingegriffen und es lief. Und auch. Also,
oder der Frankreich-Paraguay-Spiel, dass kein Paraguay-Spieler eine Gelbkarte bekommen hat.
Ja, das war wirklich, muss man sagen, erstaunlich.
Insofern,
es diese ist Prügelei.
Wirklich, ich finde es einfach so, ja,
es ist so
schade.
Und es überschattet schade. Das. Und das ist das, was wir immer im Vorfeld auch befürchtet hatten, auch in unserer Doku, dass Trump mit seinen Entscheidungen oder sich sein Gewicht irgendwie in die Waagschale werfend da irgendwie so ein Geschmäckle reinbringt oder einen Schatten drüber wirft. Und jetzt fragen sich eben alle, und ich glaube, ich gebe dir da recht, Jeff. Das Beste wäre eigentlich, wenn das US-Team Balogun auf der Bank lässt und sagt, pass auf, es ist halt leider deren bester Stürmer. Drei Tore schon geschossen bei dieser WM, ja. Also es ist wirklich auch ein Faktor. Aber es ist halt jetzt auch ein Riesendiskussionsthema im Vorfeld und entweder.
Aber auch für Balogun, also.
Ja, ja,
so
ja, ja.
Für ihn auch. Er hat das, wer weiß, ich habe keine Ahnung, aber er hat das wahrscheinlich nicht gewünscht oder er hat nicht vielleicht.
Gut
protestiert
gewünscht zu spielen, bestimmt.
Aber. Ja, bestimmt. Aber er, ne, also, und jetzt sieht das aus, als er wird dann für immer mit dieser Entscheidung verbunden und er würde dann. Obwohl er vielleicht nicht mit der Entscheidung zu tun hat, würde aussehen als the cheater. Also der musste schimmeln zu gewinnen oder wenn die gewinnen überhaupt, wer weiß. Aber
schummeln finde ich vielleicht ein bisschen ein hartes Wort, aber einfach so ein bisschen die Regeln dehnen in ihrem Interesse.
Aber ich finde, schummeln, es kann so gesehen werden, leider.
Ja. Also es ist wirklich. Klar, das ist so das, was jetzt über diesem Achtelfinale schwebt.
Es ist einfach par for the course, wie wir sagen, für Trump, dass also diese Art und Weise, mit irgendwelchen Situationen umzugehen, dass er muss mobben, er muss der Bully sein und ein bisschen Druck machen und sagen, nee, wir regeln das irgendwie, also egal. Und dass er auch diese transactional, wenn man das Diplomatie nennen will, nee, transactional Beziehung hat, also auch mit Infantino. Also es ist wirklich einfach.
Also du kriegst das, wenn ich das jetzt kriege, ne? Das ist so dieses.
Ja, wenn du willst, dass diese Turnier weiter gut läuft, dann gib mir, was ich will. Aber auch diese, ja, ich bin der Stärke hier und ich krieg, was ich will, also mir egal. Ein bisschen einfach passt zu ihm, aber ich finde, die ganze Situation ist einfach.
Es ruiniert so ein bisschen die ganze
so
Stimmung, so ein bisschen, ja. Und wir sind sehr gespannt, wie dieses Spiel gegen Belgien jetzt ausgehen wird und welche Rolle Fallon Balogun da spielen wird. Aber es ist halt auch da, wenn man so will, typisch Trump. Er zieht es quasi dann durch, dass er eben sein Gewicht, also sein politisches Gewicht, ja, sage ich jetzt, ja, also seine Rolle, sein Amt in die Waagschale wirft und sein
Und man Office kann auch vorstellen, dass er würde dann am Ende, falls die das gewinnen, was, also das wird ein wirklich eine Longshot, also wird schwierig sein, also in die Finale zu kommen und zu gewinnen, aber man könnte auch vorstellen, dass Trump würde sagen dann, ja, die haben gewonnen wegen mich.
Wegen mir, ja.
Wegen mir. Ja. Ich soll diese Trophäe kriegen, also eigentlich.
Eigentlich hätte ich den im Pokal verdient.
Es bleibt im Weißen Haus. Ich habe das verdient.
Ja, da hat Infantino es ja auch schon mal hingebracht zum Vorzeigen, ja. Tja. Ja, aber es ist so ein typischer Modus operandi von Trump eben. Aber andererseits, gut, mächtige Männer oder Präsidenten nutzen ihr Amt, um Dinge zu regeln in ihrem Sinne. Aber wir wollen an dieser Stelle das dann aufgreifen und auf einen anderen Aspekt blicken, bei dem Donald Trump sein Amt nutzt, zu seinem Vorteil in gewisser Weise. Und das ist jetzt buchstäblich nicht im Sinne des Vorteils für das Land oder die Fußballnationalmannschaft der USA, sondern für sich selber sein eigenes Portemonnaie. Und das ist eine Zahl, die in der vergangenen Woche publik wurde, wo mir auch erstmal der Mund offen geblieben ist, weil ich dachte, boah.
Ja. 2,2 Milliarden hat Trump verdient in seine erste Jahr im Amtszeit.
Also, und zwar nicht die Bezahlung, das Gehalt des Präsidenten.
Nee, also das so viel verdient man nicht als Präsident, überhaupt nicht. Also und sogar 1,4 Milliarden von der Krypto-Business von seiner Familie. Also das ist wirklich, es gibt kein anderes Beispiel von kein anderer Präsident in die Geschichte der Vereinigten Staaten, der hat so profitiert von sein Amt.
Ja, wir haben in den vergangenen Folgen immer mal wieder angerissen, auch das Thema Bereicherung im Amt des Trump-Clans und so. Und es gab ja diese Zahlen von den vielen Aktienkäufen und Verkäufen, die er gemacht hat, schon irgendwie 3.500 im ersten Quartal, die auch direkt auf Bezug hatten auf Entscheidungen, die er getroffen hatte, beziehungsweise Aussagen, die er getroffen hat. Kurz vorher wurde was verkauft oder gekauft und danach sagte er etwas und dann ging der Kurs rauf oder eben runter, wo jetzt auch die Börsenaufsicht drauf guckt, aber ein Präsident wird eh nicht untersucht, also insofern. Und jetzt diese Zahl, man muss dazu sagen, die ist publik geworden, weil es gesetzlich vorgeschrieben ist, dass ein Präsident seine Einkünfte und Nebeneinkünfte auch offenlegt, transparent macht. Das ist ja auch richtig und wichtig. Aber ich glaube, also zumindest uns schlackerten die Ohren, als wir gesehen haben, 2,2 Milliarden. Und vor allen Dingen interessant finde ich, wie du sagst, dieser Aspekt eben Kryptowährung, ein Bereich, von dem Trump noch früher gesagt hatte, oh, das ist alles irgendwie Hexenwerk, das ist gar nicht gut und da wollen wir die Finger von lassen. Dann hat er einen 180-Grad-Schwenk gemacht, hat gesagt, ich will die USA quasi zur Krypto-Hauptregion der Welt machen. Das wird unser neues Ding. Er hat selber dann so Meme-Coins rausgebracht, die ihm allein schon 600 Millionen Dollar eingebracht haben. Das verstehe ich bis heute nicht so richtig. Das ist quasi nur ein Krypto-Coin, wo quasi das nach ihm benannt ist und wo es quasi darum geht, dass man das hält, das steigt ja nicht im Wert oder so durch Kurse an der Börse, sondern nur, ob Menschen es kaufen oder nicht. Und also sehr dubios, muss ich gestehen. Aber vielleicht bin ich auch kein Finanzexperte und kenne mich da nicht so aus.
Ja, aber auch weil die 1,4 Milliarden von diese Krypto, also so viel davon kam von die United Arab Emirates, also die, so fast die Hälfte von die Krypto-Firma World Liberty Financial gekauft hat. Also und das ist auch dann, wenn ein anderes Land so doll investiert in eine Geschäft von der amtierende Präsident. Was bedeutet das, wenn Katar der Präsident ein Flugzeug schenkt?
Also mit dem er jetzt erstmal übrigens da zu Mount Rushmore geflogen ist. Ist jetzt nämlich in Betrieb.
Genau, dass er hat schon gesagt, dass er würde am Ende sein Amtszeit behalten. Also wie, es gibt eigentlich Regeln. Es gibt eine Ethics Committee. Deswegen muss er, wie du sagtest, sagen, wie viel er verdient hat. Und Präsidenten in der Vergangenheit waren so vorsichtig mit solchen Sachen, was die bekommen haben als Geschenke. Also das würde oft, also wenn die eine sehr teure Geschenke bekommen haben, eine, sagen wir, Stück Schmuck oder sowas, das ist dann entweder nicht akzeptiert oder es geht dann vielleicht in der Presidential Library, in ein Museum. Das war ein Geschenk von einem anderen Land, aber das gehört dann nicht der Präsident.
Na gut, aber das Flugzeug soll auch dann in die Trump Presidential Library.
Ja, er hat auch gesagt, er würde das weiter benutzen nach der Amtszeit. Also vielleicht dann irgendwann landet das in seiner Bibliothek. Aber gut, es ist auf jeden Fall ein unglaublich Conflict of Interest, also ein Interessenkonflikt. Wie kann das sein, dass Trump profitiert von einer Industrie, das er selber reguliert.
Das ist der entscheidende Punkt. Ja, er hat sehr viel dereguliert, gerade im Bereich Kryptowährungen und so. Und da ist der quasi der Interessenskonflikt. Ne? Du regulierst eine Branche, von der du dann so dermaßen profitierst. Und diese Firma, die er mit seinen Söhnen gegründet hat, beziehungsweise die drei Söhne von Trump gegründet haben, mit den Söhnen von Steve Witkoff, ja, dem Sondergesandten da für Nahen Osten und was auch immer, ja, also dieses World Liberty Financial, die haben auch eine 500 Millionen allein gemacht darüber, und das ist schon.
Also deswegen, er sagt, ja, ich, das Geschäft, meine Söhne sind dran, ich mache nichts, meine Hände sind nicht mittendrin, insofern, was weiß ich, habe kein Gefühl für, was da los ist, aber wenn er entscheidet, wenn er Gesetze entscheidet oder wenn er reguliert eine Industrie, dann Entschuldigung, du weißt ganz genau, was deine Söhne, was deine Familiengeschäft macht, und du machst dann Sachen, die hilfreich sind für dein Geschäft. Punkt.
Das zumindest ist da der Verdacht, der natürlich dann immer im Raum steht, und dass es so lukrativ eben läuft für den Trump-Clan, gerade auch in Zeiten, in denen es dem Großteil der Bevölkerung eben nicht so gut geht, ja, das ist natürlich, auch das hat ein Geschmäckle in gewisser Weise.
Bad look, aber so, er hat gesagt, neulich in Januar hat er in einem Interview gesagt, ja, I found out that nobody cared. Also in diesem Sinne, er hat früher, ich glaube in seiner ersten Amtszeit, versucht mindestens,
das unterm Deckel zu halten.
Dass es sah aus wie, er hat das wirklich getrennt, sein Amt und seine Geschäfte. Aber jetzt, Es ist wie, der Strategie ist einfach, alles in die Öffentlichkeit zu machen, weil, wenn es in die Öffentlichkeit ist, dann lügt man nicht, ne? Und wenn man hat nichts zu verstecken, dann muss das okay sein, ne? Es sieht aus wie der Strategie, ne? So, er versteckt es nicht, er redet in der Öffentlichkeit darüber, und dann muss das also in Ordnung sein.
Du meinst, Dreistigkeit gewinnt? Sozusagen.
Ja.
Ja. Ja, wobei man muss dazu sagen, tatsächlich sind da die Regeln relativ weit gefasst und lax. Also es ist jetzt nicht so, dass es einem Präsidenten verboten ist, da auch Geschäfte quasi weiterlaufen zu lassen. Die Rechtslage in den USA erlaubt einem Präsidenten schon auch mehr wirtschaftliche Parallelaktivitäten, wenn man es mal so nennen möchte, als man das vielleicht denken würde. Man würde denken, okay, der darf gar nichts anfassen und so. Das ist schon, der hat ja auch diese Presidential Exemptions, gibt's ja auch, ja. Und für den gelten nicht so ganz harte Regeln, wie auch für seine Minister wiederum, beispielsweise im Kabinett gelten etwas strengere Regeln. Also diese Schranken sind für einen Präsidenten deutlich weicher.
Ja, aber vorher hat man das nie gemacht.
Ja, genau.
Weil alle waren sehr vorsichtig, weil sie wollten auch nicht, dass es sah aus, wie die profitieren von ihr Amt. Insofern, das war, vielleicht waren die Regeln strenger, weil es gab Normen. Mhm. Und die Normen waren, dass man hat das nicht gemacht. Es sah schlecht aus, wie du sagtest. Also jetzt im Moment, Inflation steigt, Preisen steigen. Es ist a bad look. Es sieht nicht gut aus, wenn man so nicht nur profitiert, aber also 2,2 Milliarden, also in so einer Art, das so unglaublich ist. Insofern, wie so häufig, wir haben mehrmals gesagt, dass Trump pushes the norms, he tests the norms, dass die Regeln sind nicht für sich, und vielleicht er sagt, I found out that nobody cared. Normen sind nicht Gesetze. Also wenn niemand sagt was, die MAGA-Basis ist ziemlich leise. Also wir hören nicht so viel, eine Schreierei von innen,
Empörung bleibt aus.
Genau, ja. Ein bisschen von Leute wie Marjorie Taylor Greene, die ehemalige Trump-Unterstützer
Die findet ja alles jetzt mittlerweile schlimm, was er
ja
macht.
Aber mindestens hat sie eine Stimme, dass sie ist bestimmt nicht die Einzige, der denkt das. Es ist nicht sie ist nur die lauteste Stimme vielleicht.
Wobei hinzu kommt, in den USA habe ich das auch festgestellt, gibt es auch nicht ganz so eine Neidkultur in gewisser Weise, möchte ich es mal nennen, wie bei uns hier in Deutschland. Also wenn jemand viel, viel Geld macht, dann habe ich manchmal den Eindruck, in Deutschland, wenn ich sage, wie ist denn das zustande gekommen? So ein bisschen, Und in den USA wird dann eher nicht so geguckt, so, oh, wieso der und nicht ich, sondern eher, oh, wow, der hat sich ja ganz schön ins Zeug gelegt. Krass, das ist eher so ein Vorbild, so will ich, dem will ich nachahmen, ich will mich auch reinhängen, ich will auch reich werden, ich habe auch da die Möglichkeiten vielleicht, und das ist mehr so ein Vorbild. Und das ist ja auch immer diese Verkaufe gewesen von Donald Trump, ey, ich bin ein erfolgreicher Businessman, hier habt ihr das schwarz auf weiß, die Zahlen, guck mal, in einem Jahr über 2 Milliarden, kurioserweise finde ich dabei auch, dass fast 5 Millionen Dollar eingenommen wurden durch so Verkauf von Kleinartikeln wie Turnschuhe, Uhren, mit der einfach nur, wo Trump draufsteht.
Steaks.
Also, SpaceX, ja. Also ein erfolgreicher Geschäftsmann ist er in dem Sinne dann schon, aber er ist ja in erster Linie Präsident und nicht erfolgreicher Geschäftsmann. Aber worauf ich eben hinaus wollte, ist eben, dass in den USA vielleicht deswegen der Aufschrei nicht ganz so groß ist, weil man eben sagt, naja, es gibt mehr Anerkennung für Achievement, will ich damit sagen. Und wenn einer ein tolles Auto aus der Garage holt, dann ist vielleicht hier in Europa oder bei uns in Deutschland oft der Gedanke, ach, wieso hat der das jetzt und nicht ich? Und in den USA, ja, wow, coole Karre, wie kann ich die auch kriegen? Was muss ich tun, um das zu erreichen?
Und nicht nur das, aber zusammen mit dieser Idee, dass egal, was Trump tut, die Medien attackiert ihn. Und die können dann sagen, das ist einfach eine Hexenjagd und die wollen mich runterbringen. Und zusammen mit dieser Idee, dass, ja klar, profitiert, ja, ich weiß, also viele Leute sehen ihn als jemand, der hat die American Dream erreicht. Er hat das geschafft und das ist irgendwas, das wir schaffen
so ein bisschen
wollen.
Wie der Erfolg von Berlusconi damals. Den haben auch viele gewählt, weil sie gedacht haben, oh, ich will auch so reich sein und Bunga-Bunga-Partys feiern. Und also ein bisschen kurios, ja, wenn man denkt, okay, und das sind eure Gründe für eine Wahl, aber vielleicht ist das auch ein Faktor, also diese Vorbildfunktion, die da gesehen wird, aber normalerweise ist es einfach, wie du sagst, unterm Strich haben Präsidenten, wir sehen das ja jetzt bei Barack Obama, nach der Amtszeit machen sie dann Kasse, dann verkaufen sie ihre Memoiren, dann gehen sie auf Lesetour, auf Vortragsreisen und scheffeln das Geld.
Netflix-Documentary.
Was auch immer, ne? Aber die Netflix-Documentary, die es jetzt hat, ne? Melania Trump hat auch 10 Millionen für ihre Doku.
40, glaube ich.
Ja, oder noch mehr, also, während ihrer Amtszeit als First Lady bekommen, wo man auch sich fragt.
Aber nochmal im Amt.
Genau. Ja. Jetzt muss man sagen, die Regeln, die ich eben angesprochen habe, diese Korruptions- und Vorteilsnahmeregelungen, die gelten vor allen Dingen für den Einfluss von außen. Da ist es strenger geregelt, weshalb tatsächlich der Einstieg eben aus Golfstaaten in diese ganze Kryptowährung der Trumps auch fraglich ist. Also da wird mehr drauf geguckt, dass da Vorteilsnahme von außen, dass kein Einfluss von außen kommt und eben weniger innerhalb des Landes. Aber ja, auf Trump bezogen ist das schon eine Zahl, die Fragezeichen auch aufwirkt. Auch allein, dass die Nutzung seiner Golfclubs oder von Mar-a-Lago, seinem Anwesen, ne, das hat auch, wenn er da Empfänge hat und Staatsgäste empfängt und das nutzt als quasi White House in Florida, ja, dann führt das auch zu Mehreinnahmen, wo man sich fragt,
Ja, und nicht nur Trump, aber seine, also wir haben schon über seine Söhne und der Crypto-Business, aber sein Tochter Ivanka und ihr Mann, sollte ein Luxushotel auf diese Insel in der Adriatik auf der Küste von Albanien bauen, weil die haben plötzlich die Regeln geändert und haben das erlaubt, dieses Bauprojekt. Also wie ist das entstanden dann? Also
auch da ein Geschmäckle.
Aber die USA war auch, ne, also fuhr mindestens ein Beispiel für finanzielle Regulierung, für Antikorruption. Und jetzt, wenn der eigene Präsident also profitiert in so einer Art von der Amt und sich nicht also zurückhaltet und reguliert Industrie, wo er profitiert. Was für ein Beispiel ist das für viele andere Länder?
Ja, und ist auch interessant, denn kann man den Bogen wieder zur Fußball-WM und zur FIFA schlagen. Ne? Es waren die USA, Staatsanwälte der USA, die den Korruptionsskandal bei der FIFA aufgedeckt haben und fast diesen Weltverband an Rande des Untergangs gebracht haben. Und jetzt, ja, einige Jahre später, sehen wir, wie Hand in Hand Infantino und Trump, wie geschmiert das läuft. Also ja, kurios. Aber was das betrifft, zumindest aus Trumps Sicht und aus Sicht seiner Anhänger, ein erfolgreiches erstes Geschäftsjahr im Weißen Haus, auch wenn das nicht primär die Aufgabe ist oder die Funktion dieses Hauses. Aber wir wollen zum Schluss dieser Folge noch auf einen Punkt gucken, der dann bei all diesen Gewinnen von Trump, so gesehen finanziellen, eine Niederlage, eine politische darstellt, und zwar im juristischen Sinne. Denn wir hatten das auch in den vergangenen Folgen schon erwähnt, kurz vor der Sommerpause rieseln fast im Wochentakt Entscheidungen des Supreme Courts, des obersten Gerichtshofs der USA ein. Und da gab es verschiedene in den vergangenen Wochen, aber eine war relativ entscheidend für eine Niederlage für Donald Trump, der ja versucht hat, ein Grundrecht, wenn man so will, eine Regelung, die Jahrzehnte, Jahrhunderte Bestand hat, nämlich auszuhebeln, dass jemand US-Amerikaner, Staatsbürger ist, wenn er auf amerikanischem Boden geboren worden ist. Und das wollte Trump ändern. Der hat gesagt, das kann nicht sein, dass hier Menschen sich irgendwie hochschwanger über die Grenze robben, um dann solche, da gibt es diesen furchtbaren Begriff, Anchor-Babies hier auf die Welt zu bringen. die dann per Gesetz Amerikanerinnen und Amerikaner sind. Und dann hat man den Fuß in der Tür. Und tatsächlich haben wir vor 10 Jahren, hat Karin Dohr, meine Kollegin, damals waren wir zusammen in Washington, einen Weltspiegel gemacht über die auffällige Dichte in Los Angeles, in so einer Wohngegend, wo sehr viele sehr hochschwangere Chinesinnen rumliefen, die sie dann auch angesprochen hat, weil Karin sehr gut Chinesisch spricht. Sie war ja auch als Korrespondentin und Producerin im Studio in Peking unterwegs und die gesagt haben, ja, also da gibt es eine ganze Industrie, wo man quasi so den Fuß raus hat aus der Volksrepublik China in den USA. Und da kann man sagen, okay, ist das Sinn des Gesetzes, ist das Sinn der ganzen Sache oder die USA sind eins von wenigen Ländern in der Welt, in der das so geregelt ist. Sollten wir das nicht vielleicht irgendwie ändern oder begrenzen? Also die einzigen, die da ausgegrenzt sind von dieser Regelung bislang, sind die Kinder von Diplomatinnen und Diplomaten. Die werden nicht automatisch Amerikaner, aber jeder, der eben, wie gesagt, auf die Welt kommt, auf amerikanischem Boden, ist es. Und Trump hat es mit einer Executive Order gestrichen, gesagt, das geht nicht mehr so weiter. Und jetzt hat der Supreme Court gesagt, mit einer recht klaren Mehrheit von 6-3, trotz der konservativen Mehrheit im Supreme Court gesagt, nee, du kannst das nicht einfach per Dekret aushebeln, das bleibt Gesetz und es bleibt so.
Ja, er kann nicht einfach einen Zusatz zu der Verfassung ändern mit Dekret. Das muss gemacht werden mit der Kongress, also 2/3 in beide Kammern und das wird dieses Mal nicht passieren. Insofern, einerseits kann man sagen, okay, gut, 6-3, wir wissen, dass es gibt ein 6-3 konservativ zu progressiv Balance innerhalb der obersten Gerichtshof, aber das heißt, dass auch 3 von die mehr konservative Richter haben gewählt mit die 3 progressiv. Und manche sagen, guck mal, das ist ein Erfolg. John Roberts, der Chief Justice, wie man weiß, ist eine Institutionalist. Und für ihn, das war einfach zu weit. Ein Stoß gegen der Verfassung, es geht nicht. Aber kann man auch sagen, hey, aber 3 haben dagegen gestimmt. Und das ist irgendwas, wo das ist 3 zu viel. Also das ist der Verfassung. Wie kann man dafür sagen? Wie gesagt, also manche, weil manche gefeiert haben, diese Entscheidung von der Gerichtshof, manche sah das aus als irgendwas, das sollte einfach eine ganz easy 9-0 und waren dann enttäuscht, dass es so nur 6-3 war.
Ja, aber es zeigt eben auch, dass eine Mehrheit der Richter, auch wenn die Mehrheit eigentlich eher konservativ ist, aber nicht, dass es nicht automatisch heißt, dass sie allem folgen, was Trump ihnen vorgibt. Also, dass sie da so eine gewisse Unabhängigkeit sich doch auch wahren und dieses, wie du sagst, Institutionalist, also die legen halt die Verfassung sehr wörtlich noch aus und das nutzt Donald Trump manchmal in gewisser Weise, aber in diesem Fall hat es ihm eben nicht genutzt. Der wollte quasi eine Anwendung dieser Regel in der Neuzeit, in der heutigen Zeit, im 21. Jahrhundert, die nicht mehr angemessen ist, eben abändern. Und da haben die gesagt, nee, so steht's nochmal. Und dann ist es quasi Trump auf die Füße gefallen, dass die sich so sehr an die Verfassung halten, an die ja immer so appelliert wird. Und gerade Stichwort Waffenrecht und solche Dinge, ne, wo man auch sagt, hat sich ein bisschen was geändert in der Zeit, müsste man das nicht anpassen. Aber in diesem Fall hat die Verfassung sozusagen in ihrer alten Form dazu geführt, dass es jetzt ist dabei geblieben. Bleibt. Und es ist ja auch etwas so Uramerikanisches. Mhm. Das war ja immer auch dieses Versprechen auch an all die, ne, in dieser Verfassung, ne, 250 Jahre haben wir gefeiert, das ist ja auch einmalig gewesen, dass man das festgehalten hat in dieser Unabhängigkeitserklärung, The Pursuit of Happiness, dass das ein gottgegebenes, wenn man so will, Recht ist, ein unveräußerliches Recht, ne, dieses Freiheit und Rechtsstaatlichkeit und eben auch diese die Pursuit of Happiness, das ist ja das, und dass das ja auch die Leute angezogen hat. Und wenn man dann geboren wird in den USA auf amerikanischem Boden, ja, das ist Teil auch dieses Mythos dieser 250 Jahre. Also es hätte mich auch sehr gewundert, wenn man das geändert hätte.
Ja, jetzt. Aber trotzdem, ich glaube, Trump hat gesagt, er ist unzufrieden mit der Entscheidung. Also nur, weil die Oberste Gerichtshof hat Nein zu ihm gesagt. Das heißt nicht, dass er aufhört, sagt er. Also Vance hat auch gesagt, das war ein Fehler von der Supreme Court. Die haben das falsch entschieden und die würden eine andere Art und Wege suchen, das zu ändern.
Ja, ich glaube, man kann es ja auch ändern. Man kann es ja auch vielleicht einschränken im Sinne von, man muss vielleicht eine bestimmte Zeit im Land leben. Also man kann nicht quasi einen Tag vor Geburt über die Grenze kommen und dann wieder raus am übernächsten. Also vielleicht ist das möglich, aber ich glaube eben diese grundsätzliche Änderung, das war, glaube ich, den Richtern wichtig, dass man das nicht abändert.
Einfach ist es auch eine Ironie, kann man das sehen, dass Trump hat sich reingemischt in die FIFA-Entscheidung wegen der roten Karte von Belegun. Er will, dass Belegun spielt, weil er ist der beste Spieler auf die US-Team. Und eigentlich Belegun ist nur ein US-Staatsbürger. Seine Eltern kommen aus Nigerien. Er ist in New York City geboren. Und deswegen ist er, genau, genau deswegen, Birthright Citizenship, genau deswegen ist er ein US-Bürger und spielt jetzt vor der Mannschaft.
Das stimmt, das ist tatsächlich eine gewisse Ironie, ne? Dass Trump ein Recht abschaffen will, das überhaupt ermöglicht hat.
Er will das verteidigen für Belligan, aber ja, nicht.
Genau, sonst würde der wahrscheinlich für Nigeria oder England spielen, ist er ja in England aufgewachsen.
Ja, genau. Also das, eine kleine Ironie, vielleicht Trump hat es nicht gemerkt. Also er kämpft für manche Leute, dass die ihre Staatsbürgerschaft behalten, aber für andere will das wegnehmen. Also
ja, das ist doch ein guter Full-Circle-Punkt für diese heutige Folge und mal sehen, wie dann diese Partie gegen Belgien, USA ausgeht und welches Nachspiel es vielleicht auch haben wird, je nachdem, ob Belgien spielt und trifft. Wir werden es sehen. Spannende Fußballweltmeisterschaft jetzt eben in die nächste K.O.-Runde zieht das Ganze und ja, auch hier dann die politischen Vorzeichen sind plötzlich da. Für die heutige Folge aber war's das. Wir danken für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Wie immer schreibt uns Anregungen, die Infos und auch die E-Mail-Adresse in den Shownotes. Bewertet uns, abonniert uns. Wir freuen uns immer über Reaktionen und Hinweise und sagen für heute Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Und ganz zum Schluss haben wir noch einen Tipp für alle, die neugierig sind, wie einer der wichtigsten US-Autoren auf Zukunft und Gegenwart seiner Nation schaut. Die Kollegen nämlich vom Literaturpodcast Buchgefühl haben T.C. Boyle, den Popstar, wenn man so will, der amerikanischen Literatur, zum Gespräch eingeladen. Und da reflektiert der Autor in seinen Büchern ja immer die Geschichte und die Gegenwart seines Landes und erzählt jetzt, warum er noch nie so zornig auf eine Regierung war wie in diesem Moment. Aber er erzählt auch, dass er gerade wieder ein bisschen Hoffnung auch fasst. Und außerdem stellt er eine neue, noch unveröffentlichte Geschichte vor, die Amerika im Jahr 2036 zeigt. Den Podcast Buchgefühl findet ihr überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch in ARD Sounds.